Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wohnen in Deutschland wird für immer mehr Menschen zur finanziellen Herausforderung. Hohe Wohnkosten belasten nach Angaben des Deutschen Mieterbundes inzwischen nicht nur Haushalte mit niedrigem Einkommen, sondern zunehmend auch die Mittelschicht. Verstärkt wird die Wohnungskrise durch eine jährlich steigende Nachfrage. Inzwischen wohnt mehr als die Hälfte der Bevölkerung zur Miete. Besonders in Metropolen ist bezahlbarer Wohnraum kaum zu finden.
Seit mittlerweile mehr als 3 Monaten sucht Maximilian Gräubig dringend eine Wohnung in Berlin. Schläft momentan bei einem Freund auf der Couch. Und das, obwohl er jeden Monat um die 60 Bewerbungen rausgeschickt hat und auch finanziell gut aufgestellt ist.
Also die Situation ist eigentlich zum Verzweifeln. Man ist immer einer von 100 Leuten, die sich in der ersten Minute auf so eine Wohnung beworben haben. Generell preislich gefühlt hat sich's mehr als verdoppelt in den letzten 10 Jahren.
Und weil die Mieten gerade in den Großstädten immer weiter steigen, befürchtet der Mieterbund, dass auch viele, die bereits eine Wohnung haben, sich immer mehr Sorgen machen. Zwar zeigt eine Umfrage des Mieterbundes, dass sich noch 39% keine und 32% nur weniger große Sorgen machen, ihre Miete auch weiterhin zahlen zu können. Aber immerhin 21% machen sich bereits große und 8% sehr große Sorgen.
Und noch eine Zahl, die auch dazu passt, ist, dass auch die Angst vor Wohnungsverlust zunimmt. Jeder sechste Mieter, jede sechste Mieterin hat Angst, die Wohnung irgendwann in naher Zukunft zu verlieren. Also besorgniserregende Zahlen, die wir rausgefunden haben, die zeigen, dass die Mietenkrise in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
Deswegen fordert der Mieterbund deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum. Der soziale Wohnungsbau müsse verdoppelt werden und eine wirksamere Mietpreisbremse. Maximilian Gräubig sagt, er wäre froh, überhaupt erstmal eine Wohnung zu haben.
Die Alternative wird wahrscheinlich irgendwann sein, sich irgendwas zu überlegen, vielleicht in eine andere Stadt zu ziehen.
Aber noch will er erstmal weitersuchen. Und das in Berlin.
Der Mietenreport ist heute auch Thema bei Tagesschau Together. In dem interaktiven Format können Sie Ihre Fragen zum Thema an unsere Korrespondenten stellen. Gleich im Anschluss an diese Tagesschau auf twitch.tv/ARD und in der ARD-Mediathek. Eine Entlastung für Haushalte, ob Mieter oder Eigenheimbesitzer, hat der Bundestag heute beschlossen. Die sogenannte Gasspeicherumlage übernimmt vom kommenden Jahr an der Bund. Bislang wurde sie vom Gaskunden gezahlt. Zuletzt betrug die Umlage rund 0,3 Cent je Kilowattstunde. Je nach Verbrauch spart ein 4-Personen-Haushalt jährlich etwa 30 bis 60 Euro. Das parlamentarische Kontrollgremium überwacht die deutschen Nachrichtendienste. Um als Mitglied in das Gremium gewählt zu werden, ist eine absolute Mehrheit im Bundestag notwendig. Die Linkspartei ist heute mit ihrer Kandidatin Bünger erneut an den erforderlichen 316 Stimmen gescheitert. Als einzige Oppositionspartei sind damit nur die Grünen in dem Gremium vertreten.
45 Stimmen fehlen für die Linke, Clara Bünger, und damit überraschend viele.
Sie ist damit als Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums nicht gewählt.
Das Gremium überwacht unter anderem die Arbeit des Verfassungsschutzes und des Bundesnachrichtendienstes. Seit diesem Sommer sitzen dort 6 Abgeordnete, 3 von CDU und CSU, 2 von der SPD und nur noch ein Abgeordneter von der Opposition, den Grünen. Denn auch die Kandidaten der AfD sind bei den Wahlen im Bundestag durchgefallen. Die Linke scheiterte heute ebenfalls bereits zum 2. Mal. Im Juni hatte ihre Fraktionsvorsitzende Reichinek erfolglos kandidiert. Mit Clara Bünger sollte es nun anders laufen. Es habe dafür vorab Gespräche mit allen Fraktionen gegeben.
Deswegen sind wir davon ausgegangen, weil wir eben auch keine anderen Signale hatten im Vergleich zum vorherigen Wahlgang, dass die Union dafür sorgen wird, dass wir zumindest das Quorum erreichen. Ja.
Doch eine Wahlempfehlung habe es in der Unionsfraktion nicht gegeben. Das sei auch nicht üblich.
Es ist ein sensibles Gremium, das mit hochsensiblen Informationen auch umzugehen hat. Und da fände ich es auch ehrlicherweise falsch, wenn jetzt die Fraktion sagt, ihr müsst Kandidatin oder Kandidat A oder B wählen. Sondern letzten Endes der Appell, schaut euch an, wer kandidiert.
Die Union nimmt damit in Kauf, dass neben der größten Oppositionsfraktion der AfD nun auch die Linke weiterhin nicht an der Kontrolle der Geheimdienste beteiligt ist.
Ob auf dem Bau, in der Auto- oder in der Rüstungsindustrie, sie alle brauchen Stahl. Der größte Produzent in der EU ist Deutschland. Doch die heimische Branche leidet unter den hohen Energiekosten und der billigen Konkurrenz aus Asien. Unterstützung verspricht jetzt die Politik. Bei einem Treffen im Kanzleramt ging es darum, wie dieser bedeutende Industriezweig in Deutschland und in der EU gehalten werden kann.
Stahl aus Deutschland, den wollen sie alle weiter haben. Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften. Doch wie angesichts billiger Konkurrenz etwa aus China und US-Importzöllen? Der Bundeskanzler will die deutsche Stahlindustrie davor zukünftig schützen. Er will europäischen und deutschen Stahl bevorzugen.
Das ist etwas anderes, als wir es in früheren Zeiten immer für richtig gehalten haben, als wir offene Märkte, fairen Wettbewerb und wirklich diese Zölle nicht hatten, so wie sie jetzt in Amerika erhoben werden. Die Zeiten sind leider vorbei.
Es ist eines von drei Ergebnissen des sogenannten Stahlgipfels. Deutschland will einen EU-weiten Schutz vor Billigstahl etwa aus China durchsetzen. Die Energiekosten, vor allem für Stahlerzeuger, sollen deutlich sinken und bei staatlichen Investitionen soll europäischer Stahl bevorzugt gekauft werden.
Wenn wir Geld in die Hand nehmen, Steuergeld in die Hand nehmen für die Infrastruktur, um Brücken, Straßen, Schienen wieder in Ordnung zu bringen, dann muss das auch in deutsche und europäische Wertschöpfung sich wiederfinden.
Stahl aus Deutschland sei auch wichtig im Bereich Verteidigung, sagt der Stahlverbandschef.
Wir brauchen ein verteidigungsfähiges Deutschland und für ein verteidigungsfähiges Deutschland brauchen wir eine leistungsfähige Stahlindustrie in Deutschland. Und diese Stahlindustrie braucht verlässliche Rahmenbedingungen.
Großer Druck kommt auch von Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Stahlindustrie, die heute beim Treffen im Kanzleramt dabei waren.
Jetzt gibt es eine klare Haltung der Bundesregierung. Gemeinsam mit den Ländern, gemeinsam mit Industrie, Betriebsräten, Gewerkschaft. Jetzt muss es auch darum gehen, diese klare nationale Haltung zu übertragen in eine klare europäische Lösung. Und da, glaube ich, wird es jetzt darauf ankommen.
Es sei heute auch emotional geworden, hieß es von Teilnehmern. Denn immerhin geht es um fast 100.000 Beschäftigte. Nach Ansicht von Bundeskanzler Merz steht das Schicksal einer Schlüsselindustrie in Deutschland auf dem Spiel.
Bei Motorrad- oder Autofahrten muss er immer dabei sein, der Fahrzeugschein. Jetzt ist es möglich, ihn auf das Smartphone zu holen. Der Bund stellt dafür die neue iKFZ-App bereit. Um sich eingangs zu identifizieren, benötigt man einen Personalausweis mit Online-Funktion und PIN. Wer ins Ausland fährt, muss den Papierschein aber weiter dabei haben. Vor dem Oberlandesgericht Dresden hat heute ein weiterer Prozess um die rechtsextremistische Terrorzelle NSU begonnen. Dabei soll deren Umfeld beleuchtet werden. Angeklagt ist eine mutmaßliche Helferin. Sie soll unter anderem der NSU-Terroristin Beate Zschäpe ihre Identität geliehen haben. Der NSU hatte jahrelang unerkannt im Untergrund gelebt und 10 Morde in ganz Deutschland verübt.
Susanne Eminger schweigt heute vor dem Oberlandesgericht in Dresden. Der 44-Jährigen aus Zwickau wird vorgeworfen, mit dem NSU eine terroristische Vereinigung unterstützt zu haben.
Sie soll gewusst haben, was für Ziele der NSU verfolgt, nämlich die rassistische Ermordung von Menschen und andere gemeingefährliche Straftaten.
Die Anklage geht von einer intensiven Freundschaft zu Beate Zschäpe aus. Eminger soll ihr ihre Identität geliehen haben, etwa ihre Krankenkassenkarte, damit Zschäpe unerkannt zum Arzt gehen konnte. Susanne Eminger soll auch zusammen mit Zschäpe und Uwe Mundlos das Wohnmobil abgeholt haben, mit dem der NSU seinen letzten Raubüberfall beging. Emingers Ehemann André wurde bereits im Münchner NSU-Prozess verurteilt zu 2,5 Jahren Freiheitsstrafe als Unterstützer der Terrorgruppe. Viele Fragen rund um die Helfer und Unterstützer sind bisher ungeklärt. Deshalb fordern heute vor dem Gericht viele Aufklärung, auch NSU-Opfer. Auch die Bundesanwaltschaft räumt staatliche Fehler und Versäumnisse ein.
Wir wissen, dass im Zusammenhang mit dem Gesamtgeschehen des nationalsozialistischen Untergrunds vieles offen geblieben ist bisher, leider.
Im Prozess gegen Susanne Eminger soll Anfang Dezember auch Beate Zschäpe aussagen, die inzwischen an einem Aussteigerprogramm teilnimmt. Beobachter erhoffen sich deshalb neue Erkenntnisse.
Wir haben immer gefordert, dass das Unterstützungsnetzwerk des NSU vollständig angeklagt wird. Das ist nur eine weitere Person. Das Unterstützungsnetzwerk war, wie wir wissen, aus den Untersuchungsausschüssen, aus den Prozessen deutlich breiter.
An 43 Prozesstagen könnte das vermutete Täternetzwerk nun weiter aufgedeckt werden.
Vor dieser grünen Kulisse treffen sich die Staats- und Regierungschefs zur 30. Weltklimakonferenz. Ein symbolträchtiger Ort hier im brasilianischen Belém am Rande des Amazonasgebietes. Für den Regenwald ist der Klimawandel nämlich eine der größten Bedrohungen. Und bei dem Spitzentreffen soll es auch um den Schutz der tropischen Wälder gehen. Offizieller Start ist am Montag. Etwa 50.000 Teilnehmende aus mehr als 190 Staaten werden erwartet. Brasiliens Präsident Lula möchte für einen Fonds zum Schutz der Tropen werben.
Unter dem Blätterdach im Norden Brasiliens streift Dori Omonibo durch eine natürliche Apotheke. Jedes Blatt im Garten hat eine heilende Wirkung, ein Leben mit der Natur. Wir nehmen nur das, was nötig ist. Was du nicht brauchst, lass es, denn jemand wird es brauchen. Sei es ein Vogel oder ein anderes Tier. Wenn du nicht immer nur mehr und mehr willst, dann wird das Ökosystem funktionieren. Es sind genau solche traditionellen Gemeinden, die die Weltgemeinschaft finanziell unterstützen soll, geht es nach Brasiliens Präsident. Denn sie zerstören nicht, sie schützen den Amazonas-Regenwald, der das Weltklima stabilisiert. Etwa 30 Minuten entfernt liegt Belém, der tropischen Hafenstadt am Amazonas, fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Hierher sind die Staats- und Regierungschefs geladen. Präsident Lula fordert eine Klimakonferenz konkreter Maßnahmen. Sein Vorschlag, ein Waldschutzfonds. Wälder sind im stehenden Zustand wertvoller als abgeholzt. Sie sollten Teil des Bruttoinlandsprodukts unserer Länder sein. Die Ökosystemleistungen, die sie der Menschheit erbringen, müssen entlohnt werden. Keine Spenden, vielmehr ein 125 Milliarden Investitionsfonds. Einzahlen sollen Staaten, Banken, private Investoren. Die Rendite soll den Ländern zugutekommen, die ihren Wald erhalten. Mit Hilfe von Satellitenbildern soll dies überprüft werden. Und wer darf investieren?
Bei der Frage, wer darf überhaupt in diesen Fonds investieren? Darf auch die Öl- und Gasindustrie, die unser Klima gerade vor die Wand fährt, investieren? Nein, das darf sie nicht.
Profitieren vom Fonds sollen auch die Menschen, die den Wald schützen.
Um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu verringern, hat der Bundestag heute auch grünes Licht für eine neue Technologie gegeben. Dabei wird industriell verursachtes Kohlendioxid unterirdisch gespeichert. Das Verfahren: Direkt am Industrieunternehmen wird CO2 separiert und verflüssigt und anschließend über eine Leitung in tiefe Gesteinsschichten unter den Meeresboden gepresst. Umweltschützer befürchten, dass Unternehmen mit dieser Option weniger Anreize haben, klimafreundlicher zu produzieren. Diese Goldmünzen hat ein Mann in den 30er Jahren in seinem Garten vergraben, aus Angst, dass die Nazis sie finden könnten. Er starb an einem Schlaganfall. Jahrzehnte später erinnerte sich aber seine Frau an den Schatz. Die Münzen mit einem Versicherungswert von fast 87 Millionen Euro werden heute in der Schweiz versteigert.
Diese Gold- und Silbermünzen waren jahrzehntelang in Zigarrenkisten in einem Garten vergraben. Fast 15.000 Münzen aus der ganzen Welt, gesammelt in den 30er Jahren. 500 davon kommen heute in einem Züricher Luxushotel unter den Hammer. Münzexperte Stöß hat den Auktionskatalog erstellt und das Leben des Sammlers erforscht. Wer er war, bleibt auf Wunsch der Familie geheim, genau wie der Ort, an dem die Münzen vergraben waren.
Er war ein reicher Erbe. Ja, und hat dieses Erbe genutzt, um mit seiner jungen Frau in der Welt herumzureisen, Münzhändler aufzusuchen und dort die schönsten und teuersten Münzen zu kaufen. Als die Nazis in das Land, wo er lebte, einmarschierten, hat er die Münzen vergraben im Garten.
Da blieben die Münzen dann liegen, für Jahrzehnte. Der Sammler starb kurz darauf. Seine Frau ließ die Boxen erst in den 90er Jahren ausgraben. Der Star der Auktion, eine fast bierdeckelgroße Goldmünze aus dem 17. Jahrhundert. Sie zeigt den späteren römisch-deutschen Kaiser, den Habsburger Ferdinand III. Soeben verkauft für rund 2 Millionen Euro. Auf dem Weltmarkt ist die Sammlung eine Rarität.
Aber für mich war das einer der Höhepunkte meines Berufslebens. Das ist etwas, was nur alle 100 Jahre vorkommt. Ja.
Eine außergewöhnliche Sammlung, die nun Stück für Stück verkauft wird. Die weiteren Münzen sollen in den nächsten 4 Jahren versteigert werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 7. November.
Das Hoch über Osteuropa bestimmt weiter unser Wetter. Die Sonne wird es aber immer schwerer haben. In der Nacht breiten sich von Bayern und Baden-Württemberg großflächige Nebelfelder aus. Bis zum Morgen ist es auch in Hessen und Rheinland-Pfalz oft neblig trüb. Auch im Norden macht sich örtlich Nebel breit. Am Tag scheint die Sonne vor allem noch im Westen, im Osten sowie in den Höhenlagen der Mittelgebirge und Alpen. In der Nacht plus 10 bis minus 4 Grad, am Tag bei Nebel 1 bis 6 Grad, mit Sonne und leichtem Föhn 14 bis 18 Grad. Die Aussichten. Am Samstag verbreitet Grau, dazu Niesel, Sonne nur an den Alpen und den Hochlagen der Mittelgebirge. Am Sonntag ist es fast überall wolkenverhangen, auch am Montag trübes Wetter, örtlich nieselt es.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es um die Westsahara. Marokko beansprucht das rohstoffreiche Gebiet ebenso für sich wie eine von Algerien unterstützte Unabhängigkeitsbewegung. Außerdem wischen, was das Zeug hält. Die deutsche Meisterschaft im Gebäudereinigen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.